Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 725. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, es sind mal wieder reichlich Fragen aufgelaufen. Wir werden uns heute Mühe geben, so viele wie möglich zu beantworten. Es ist wieder einiges dabei, Markus, und ich mag das ja auch immer so gern, dass wir hier wirklich diese Interaktivität mit unseren Hörerinnen und Hörern haben, oder? Also Fragen und Antworten ist immer was Feines.
Ja, also ich habe mich auch aktiv mal wieder gemeldet zum Dienst und habe gesagt, so auf einen Fragen-Podcast hätte ich mal wieder Lust. Und ja, hat sich jetzt gut ergeben. Ist auch jetzt wieder, ich glaube, knapp einen Monat ist es her, ist wieder einiges zusammengekommen, wo wir ein bisschen darüber philosophieren und hoffentlich auch beantworten können.
Genau, und das ist ja ohnehin unser Ansinnen. Wir möchten gerne die Fragen-Podcast einmal im Monat machen. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen früher sein als diesmal. Jetzt sind wir ja wirklich ja quasi schon Anfang November. Ich denke, beim nächsten Mal, weil die Survivor Series noch dazwischen kommt, werden wir es ein bisschen vorziehen. Also sprich wahrscheinlich schon in 3 Wochen, 3,5 Wochen dann der nächste Fragen-Podcast. Also kommt da gerne rum. Ansonsten ganz, ganz kleine Hinweise. Ein dickes Dankeschön nochmal an den Kai, also nicht an unseren Kai, sondern an den Hörer Kai, der mir nicht nur eine sehr, sehr liebe Mail geschrieben hat, sondern auch noch was ins PayPal-Konto als kleine Spende, als Trinkgeld an uns überwiesen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch an all die Leute, die uns da auf Patreon, Steady, bei YouTube unterstützen. Bitte gerne weitermachen, weil das ist letztlich auch das, damit wir hier uns wunderschön weiterentwickeln können. Wir haben es jetzt zuletzt gesehen, neue Kameras. Auch, dass wir häufiger mal wieder gestreamt haben. Auch das kostet Geld. Deswegen bitte da am Ball bleiben. Und wir werden auch in Zukunft da noch einiges mit anstellen und vor allem dann auch uns weiterentwickeln. Da passiert noch einiges im Hintergrund. Da ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr Supporter seid, ich habe kürzlich eine Umfrage zum Magazin online gestellt, bitte daran teilnehmen. Das hilft uns wirklich sehr. Wir wollen ein bisschen vorfühlen, ein bisschen hören, wie da eure Meinung ist, wie gefallen euch bestimmte Formate, was können wir besser machen, was können wir anders machen, was können wir häufiger machen, was können wir seltener machen. Und da möchten wir es einfach mit euch in Kontakt treten. Deswegen bitte daran teilnehmen. So, wir sind aber jetzt hier bei den Fragen angekommen und gerade bewegen ganz viele Leute die Retirements, die wir hier haben vor der Brust. Also John Cena ist natürlich jetzt ganz, ganz kurz vor dem Ende seiner Retirement-Tour. Wir wissen, nächstes Jahr steht AJ Styles auf dem Plan. Deswegen haben wir zu diesem Thema wirklich eine ganze Menge Fragen bekommen und da hat auch der, ich vergesse immer, wie er heißt, ich glaube, es heißt Barely, 13er11i, per Discord gefragt, seht ihr eigentlich eine Möglichkeit, dass die Cena-Abschiedstour nur PR ist und er am Ende doch weitermacht? Nach dem Lesnar-Debakel dachte ich kurz, jetzt folgt vielleicht eine Niederlagenserie. Am Ende heißt es, so kann ich nicht abtreten, ich mache weiter und Cena bleibt noch ein Jahr. Markus, wie siehst du das?
Ja, also ich meine, natürlich, Kayfabe gibt's natürlich im Wrestling und am Ende des Tages sind sie natürlich alles ein bisschen Kanis. Ich glaube das aber tatsächlich nicht. Also John Cena hat schon sehr, sehr deutlich und sehr, sehr oft gesagt, also für ihn ist dann wirklich Schluss. Er hat ja auch gesagt, es geht jetzt körperlich nicht mehr, jetzt wieder als Babyface funktioniert es auch wieder ein bisschen besser. Als Heel hast du ja auch gemerkt, also wenn du ständig irgendwie bumpen sollst, das war auch nicht mehr wahnsinnig schön anzusehen. Also ich glaube ihm das hier mal tatsächlich, auch weil er natürlich seine Schauspielkarriere, seine Hollywood-Karriere hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn die Saudis in ein paar Jahren, gerade bei WrestleMania und so, wieder mit viel Geld winken, ob es dann nochmal so irgendwie einen One-Off-Auftritt vielleicht geben könnte oder ob er wirklich einer von den ganz, ganz wenigen ist. Ich glaube, Bruno Sammartino fällt mir sonst noch ein, dann wird schon sehr dünn, die tatsächlich hier sagen, ich bin jetzt retired und ich bleibe das auch.
Ich sehe das momentan auch nicht als PR-Gag, sondern ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt vorbei ist. Ich meine, John Cena hat sich die letzten Jahre schon deutlich rarer gemacht. Der wird auch nicht jünger, der verdient genug Geld in Hollywood. Ich glaube, dass dem das noch alles Spaß macht, aber ich glaube auch einfach, dass der da jetzt so ein bisschen Vernunft gegen Leidenschaft abwägt. Ich glaube, dass der gerne weitermachen würde, aber ich glaube wirklich, dass dieser Punkt, mir tun die Knochen weh und ich stecke das nicht mehr so leicht weg. Der Stil hat sich ja auch geändert. Wir dürfen das nicht vergessen, wann der angefangen hat. Der Stil hat sich massiv geändert. Er funktioniert noch so, wie er gerade ist, auf dieser Farewell-Tour, das klappt noch, aber ich glaube, dauerhaft ist das auch nicht mehr gesund und deswegen denke ich mal, wird er da eher der Hollywood-Karriere den Vorzug geben. Ich glaube aber, nur weil er sagt, er tritt zurück, ich glaube, wir werden ihn trotzdem noch sehen und auch ein Auftritt, er kommt mal rein, liefert sich ein Rededuell, dann gibt's ein AA oder sonst irgendwas. Ich glaube, sowas auch gerade zu WrestleMania, zum Rumble oder was auch immer, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, wie sie auch Dwayne Johnson dann eine Zeit lang immer wieder gemacht hat. Und ja, auch bei dem ist natürlich, also der hat sich ein bisschen vorgelegt. Und John Cena ist ja auch niemand, glaube ich, also der hat schon einen gewissen Anspruch auch an sein Wrestling, das er dann bieten will. Und es ist ja, wenn du wirklich ein Match machen willst, das halt jetzt 15, 20 Minuten geht, dann kannst du auch nicht irgendwie nach 3 Jahren kommen und sagen, jetzt mache ich mal wieder ein Match. Du musst da in Ringshape sein, du musst das alles wieder irgendwie machen. Also auch bei Dwayne Johnson ist es ja immer wieder das Thema, hat er denn genug Zeit für Vorbereitung? Also kann sich der sozusagen hier 2, 3 Monate wieder in Ring und in Matchshape bringen? Und das wird halt auch bei John Cena dann ein Thema sein, weil wenn der wieder in seinen Hollywood-Projekten eingetaktet ist, dann müsstest du ja auch allein die Zeit finden, dass du dich mal wieder auf sein Match vorbereiten kannst.
Ja, eben drum. Stichwort Kampfstil, da hat uns der Kollege Studio Record Kosovo per YouTube erreicht. Und zwar fragt er hier, hättet ihr diesen Face Cena, der etwas anders ist als zuvor, also der, wie wir jetzt aktuell sehen, mit den ganzen Finishern im Ring, mit den Rückbezügen, gerne von Anfang an gesehen und den Heel-Turn komplett außen vor gelassen, Markus?
Naja, also ich glaube, der Heel-Turn, sind wir uns, glaube ich, einig, dass der nicht so optimal gelaufen ist. Es ist halt eher die Frage, was wäre, wenn? Also wenn dieser Heel-Turn so gelaufen wäre, wie das mal geplant war mit Rock und Travis Scott, dann hätte man da vielleicht auch mehr draus machen können. Das war halt irgendwie so ein bisschen, im Österreichischen haben wir einen Begriff dafür, das sagen wir eingetheatert. Also quasi, man hat ihn hier irgendwie so, ja komm, mach das mal, das wird ganz toll. Und dann hat man ihm so ein bisschen den Teppich unter den Beinen weggezogen und hat gesagt, ja, so, jetzt bist du Heel, aber jetzt, wir nehmen dir jetzt sozusagen deinen ganzen Support, deine ganze Storyline, alles drumherum weg. Mach mal hier im Alleingang irgendwie den Bösewicht. Und dadurch, dass das, glaube ich, auch irgendwie so kurzfristig alles angesetzt war, war dann halt ein bisschen die Luft raus. Plus halt stilistisch ist es halt immer schwieriger, als Heel zu arbeiten, auch im Ring dann, haben wir gerade gesagt. Also ich glaube, dann hätte ich tatsächlich fast lieber den Babyface John Cena die ganze Zeit über gesehen, als so diesen Heel-Turn, den wir jetzt alle irgendwie wahrscheinlich in den nächsten Jahren verschweigen werden. Das wird sich irgendwann mal so entwickeln zu einem, ja, da war irgendwann mal was, aber sprechen wir nicht drüber. Schönes letztes Match und AJ Styles, ich glaube, wir werden uns eher an diese Dinge erinnern, als an den Cena-Heel-Turn, an den bisschen verunglückten.
Also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Der Heel-Turn an sich, riesiger Bass, große Reaktionen. Wir haben es auch hier bei den Podcast-Zugriffen gemerkt, alle Leute auf einmal auf einen draufgesprungen, wollten informiert werden, Social Media, bla bla bla, haben wir schon 1000 Mal gesagt. Das war gut. Alles, was danach kam, war nicht so gut, dass man es einfach hat fallen lassen. Wir wissen, problematische Zusammenarbeit mit Travis Scott, The Rock, der nicht da ist, keine Aufklärung mit der Seele, was ist überhaupt mit der Seele? Wir haben auch Ron Killings, darf man auch nicht vergessen, der zwischendurch auch nochmal zum Heel geturnt war, dann wieder zurück und jetzt alles wieder normal. Ich glaube, man hätte es, also entweder ziehst du halt den Heel-Turn richtig durch und schreibst auch dann die Geschichte anders. Das hat hier nicht funktioniert aufgrund der äußeren Umstände. Ich hätte mir persönlich, wenn ich jetzt so zurückblicke, gewünscht, lass es halt weg und mach lieber so eine Ric Flair, ne, ich will's nochmal wissen, Story wirklich da draus. Ne? Und er kämpft, er fightet und er will irgendwie da nochmal an die Spitze kommen und dann schafft das halt irgendwie. Ich glaube, das hättest du auch erzählen können. Den Kampfstil, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, mit den ganzen Finishern, mit den Andeutungen, finde ich halt total nostalgisch gut. Und das kannst du für eine gewisse Zeit, wir haben es jetzt ein knappes halbes Jahr gesehen, kannst du das halt machen. Ob es ein Jahr funktioniert, wage ich zu bezweifeln, weil sich dann irgendwann abnutzt. Jetzt für den Augenblick, für die letzten Matches, das wollen wir doch sehen. Und wir wollen doch, haben es halt ein Match gegen AJ Styles gesehen, wo die beide das ja im Prinzip gemacht haben. Das war doch geil. Und da haben wir uns alle drüber gefreut. Und das war alles Emotion pur. Also das ist schon okay. Du wolltest noch was sagen, oder? Wie hast du ausgesehen?
Nein, also in dem Fall nicht. Wir haben hier noch, ich weiß nicht, ob du die stellen wolltest, Studio Record Kosovo hat ja mehrere Fragen hier zu Cena gestellt, aber da lasse ich dir den Vortritt, in welcher Reihenfolge du die durchgehen magst.
Ich würde erstmal zu den letzten Matches kommen und dann zu dem gemunkelten letzten Match, weil wir haben jetzt mehrere Fragen zu möglichen letzten Gegnern. Und zwar hat der Isios hat noch geschrieben per YouTube, der hat geschrieben, RVD und John Cena ein letztes Match, da laut Gerüchten Rob Van Dam von der WWE angefragt worden ist, aber er aufgrund einer Verletzung nicht mehr fähig war, das zu bestreiten. Sollte es nicht ein muss sein, dass auch ein Kurt Angle bei John Cenas letztem Match auftaucht und eine kleine Promo hält. Also, welche Leute sollte man hier noch einbinden in das letzte Match? Also, sollte man Rob Van Dam und einen Kurt Angle einbinden? Match mit beiden wird nicht funktionieren, da sind wir uns einig. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, Rob Van Dam hat ja immer noch seine, ich glaube, einen doppelten Fersenbruch, wo er sich immer noch nicht ganz erholt hat. Ja, Kurt Angle wissen wir, also da ist der Zug abgefahren, der wird nicht mehr catchen. Es ist halt die Frage, wir haben jetzt diesen Saturday Night's Main Event am 13. Dezember, der ja hier auch als das John Cena Retirement Match angekündigt ist. Da ist halt jetzt natürlich die Frage, also ich hoffe, man macht hier nicht diesen zeitlichen Fehler mit Goldberg, dass er dann mitten irgendwie in der Abschlussrede irgendwie abgeschnitten wird. Wobei,
das wäre bitter.
Jetzt läuft sie auch nicht mehr im TV in den USA, sondern das ist ja wirklich was, das läuft auf Peacock. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wir erinnern uns vielleicht an ans gute Ric Flair Retirement, nicht an diese Dinge, die dann danach gekommen sind. Da gab es ja bei WrestleMania den Abschied und dann gab es ja wirklich bei Raw am nächsten Tag die ganz große Verabschiedungsszene mit allen möglichen Leuten. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass man was in diese Richtung macht. Also entweder hier bei Saturday Night's Main Event oder man zieht es vielleicht nochmal bei Raw. Hat man jetzt natürlich nicht angekündigt, dass dann, weil es wäre dann der allerletzte Auftritt vielleicht auf dieser Retirement-Tour. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nach dem Match, dass man wirklich so eine Art Abschiedszeremonie hat, wo dann auch wirklich nochmal einzelne Leute aus der Vergangenheit, wie halt ein Rob Van Dam, ein Kurt Angle, ein Randy Orton, ein AJ Styles, also wirklich so Leute, mit denen es über die Jahre immer wieder Fäden gab, dass die vielleicht entweder rauskommen, dass die irgendwelche Videobotschaften schicken. Vielleicht macht man das auch so während der Show, also immer wieder mal so eine Videobotschaft, eine Abschiedsbotschaft an John Cena. So irgendwas kann ich mir vorstellen. Es wäre natürlich so, dass der Full-Circle-Moment mit der Ruthless Aggression mit Kurt Angle wäre natürlich schön. Schauen wir mal, ob wir das bekommen werden.
Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Also entweder Raw danach wäre natürlich super cool. Auch so rein vom Zeitpunkt her, das ist Ende des Jahres, da ist man eh so ein bisschen sentimentaler drauf und hat so ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl nochmal so kurz vor Weihnachten. Ich finde, da passt das immer ganz gut. Ich habe aber auch überlegt, ob man ihn dann kommendes Jahr in die Hall of Fame mit aufnimmt zum Beispiel. Das wäre da auch noch eine Möglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit, also ich würde ja fast nicht ausschließen, nachdem so ein großer Name ist, ob man sich den nicht, weil ich schätze mal, es wird dann auch in Saudi-Arabien eine Hall of Fame geben, ob man das dann nicht dort irgendwie macht, dann ist der Prinz auch nochmal happy, dass er hier nochmal John Cena zu Gesicht bekommt. Vielleicht ist das so ein Kompromiss, okay, ich mache kein Match, aber ich mache hier die Hall of Fame-Geschichte mit. Schauen wir mal, aber das wird uns natürlich früher oder später wird das auf jeden Fall kommen, diese WWE Hall of Fame.
Ja, bin ich mir 1000%ig sicher. Und dann wartet hier noch.
Was? Sorry, und dann wäre natürlich ein Kurt Angle ein Kandidat, der ja ihn auch intakten könnte.
Ja, auch ein Randy Orton. Also meine, da gibt es ja genug Leute, ne? Selbst ein CM Punk könnte das natürlich wunderbar machen. Also da gibt es genug Kandidaten, die das übernehmen könnten. Ansonsten hat der Studio Record Kosovo mich noch gefragt, das hatte schon ein paar Mal gefragt. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon beantwortet haben, aber wir beantworten es einfach nochmal, falls wir es schon mal getan haben. John Cena gegen Dominic Mysterio wäre doch ein geiles Match zum Abschluss seiner Karriere. Würde gerne John Cena als Grand Slam Champion sehen, also dass Cena die IC Championship gewinnt und dann ihn bis kurz vor seinem Karriereende noch hält und ihn dann an Dominic zurückgibt, quasi in einem Rematch. Das wäre ja auch eine Art Fackelübergabe, schreibt er dann hier. Und was haltet ihr von der Idee?
Ja, also es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass hier Dominic bei Survivor Series nochmal ein möglicher Gegner sein könnte. Und es gibt ja auch, da hat er dann ja auch nochmal gefragt, also haben auch im Magazin schon mehrfach angesprochen, dass Gunther ja möglicherweise auch der letzte Gegner sein könnte. Würde natürlich hier irgendwie Sinn machen, dann hätte er hier oder könnte er hier nochmal den Intercontinental Title gewinnen, den er ja noch nie hatte. Das ist ja einer von denen, die ihm fehlt, ähnlich wie, ich glaube, bei Sheamus hat er ihn ja, glaube ich, noch nicht gewonnen.
Mhm, genau.
Und dann ist halt die Frage, also magst du hier das Rematch mit Dom? Dom hat auch ein bisschen diesen Fokus jetzt auf Mexiko, er hat ja auch den AAA Mega Heavyweight Title. Oder machst du hier das Match gegen Gunther, weil Gunther ist ja hier der Rekord-Intercontinental-Title-Halter und je nachdem, in welche Richtung du gehen willst. Also entweder gewinnt Gunther dann von ihm den Intercontinental-Title und schreibt sich hier auf die Fahnen sozusagen vielleicht auch nach dem Vorbild John Cena, könnte man auch hier so eine Art Open Challenge dann einführen, dass Gunther einfach sagt, vielleicht auch so ein bisschen mit Babyface-Ambitionen, ich stelle mich hier allen Gegnern, oder John Cena retired sozusagen als Champion und dann, weiß nicht, machst du hier das John Cena Memorial Tournament und krönst den neuen Champion oder so. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten.
Ja, also erstmal, Dominik hätte auf jeden Fall nochmal so ein Match verdient, bei der Entwicklung, die er durchgemacht und auch bei der, die er charakterlich durchgemacht hat. Also einer von den absolut unterhaltsamsten Leuten momentan, die wir bei WWE haben, und wir haben es auch schon einige Mal erwähnt. Also als wir den zum ersten Mal da im Ring gestehen haben sehen, hätte ich nicht gedacht, dass der sich so entwickelt, wenn ich ehrlich bin, aber hat er toll gemacht bis hierhin. Ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil ich finde, dass Dominik eigentlich gerade so gut für sich alleine funktioniert, dass dieser Titelwechsel ihm eher schaden würde. Sondern es ist ja gerade diese Geschichte, dass er sich so durchwieselt durch die ganzen Titelverteidigungen und irgendwie versucht zu tricksen und zu lügen und zu betrügen, um da durchzukommen. Und dann diesen Umweg zu gehen, jetzt kriegt ihn John Cena nochmal und dann nochmal wieder zurück, gefällt mir nicht so, ganz persönlich. Dann lieber ein unfairer Sieg von Dominik Mysterio mit irgendwie, keine Ahnung, sticht John Cena Löcher in die Schuhe, damit die nicht mehr aufgepumpt werden können und dann rollt er ihn ein oder so. Also dann lieber auf so einem unfairen Wege, weißt du?
Ja, es ist halt auch die Frage, ob du noch irgendwo ein Rematch unterbringen würdest. Vielleicht ja. Sind jetzt noch irgendwie 4 Termine, es ist Survivor Series und ich glaube, es ist dann Madison Square Garden und Boston und dann eben Saturday Night's Main Event, und ich glaube, die Boston und New York Shows sind nicht unbedingt als Matches geplant. Also müssen wir auch mal schauen, also das wird sich dann auch ergeben, ob es jetzt wirklich Gunther werden soll oder wer jetzt wirklich hier der letzte Gegner dann ist.
Genau, und die ist nämlich jetzt hier auch die Frage, ne, könnte man, also was hat Gunther sozusagen davon, wenn er jetzt dann doch der letzte Gegner werden würde und ihn dann hier eben auch besiegen würde? Und der fragt hier immer dann auch, könnte man Gunther, falls er John Cena als letzter Gegner wird, auch so eine Art Legend-Killer-Gimmick geben? Also er ist der die Alten hier in die Rente schickt, nachdem er jetzt der Goldberg schon retired hat, dann noch John Cena. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, oder? Also jetzt nicht der Legend-Killer im Randy Orton-Style, aber ich glaube, dass er da schon gut mit rausgehen könnte, sozusagen.
Ja, also den Legend-Killer, den Überheblichen, sehe ich jetzt auch nicht, weil Gunther ist ja doch in seiner Art und Weise jemand, der auch das Respekt für das Business und seine Altvorderen hat, aber er sagt halt natürlich auch, ich bin der harte Hund und an mir müsst ihr mal vorbeikommen. Also eher, ich kann das eher so sehen, wenn er jetzt hier Goldberg besiegt hat, vielleicht dann John Cena besiegt, dann wäre natürlich ein möglicher Kandidat nächstes Jahr AJ Styles, dass er sozusagen sagt, ich bin so ein bisschen der Spoiler, also ich bin so der letzte Fels, an dem jede Legende zerbricht vor dem Retirement, also ich oder sagen wir so, das erfolgreiche Retirement musst du dir verdienen, indem du an mir vorbeikommst. So kann ich es mir vielleicht vorstellen, wenn man da eine Geschichte drumherum erzählen will.
Ich finde das cool. Also das ist natürlich auch was man auf lange Sicht erzählen kann. Und ich glaube auch, dass Gunther mit der Art und Weise, wie er auch die Promos rüberbringt, das gut verkaufen könnte. Ich sehe das nämlich auch so. Also es muss nicht der Legend-Killer von Randy Orton sein, aber es ist dann der sozusagen die alten Leute nochmal hinter die Hütte zerrt und dann hier den Trigger pullt sozusagen. Das passt doch super gut. Das ist doch so ein Killer-Gimmick. Warum denn nicht? Das passt doch gut zu einem Gunther, der das dann auch entsprechend positionieren kann. Er sagt hier, ne, ich stehe für die beste sportliche Leistung des Abends. Guck dich mal an hier. Du bist doch washed up. Du bist doch fertig. Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst und ich werde das beenden. Und dann ist das soweit. Fände ich geil.
Der Old Yeller von WWE.
Genau, aber ja, holt die ganzen Old Yellers hier, die holt er raus. Dann hat der Showstopper noch gefragt, welche Wrestler sollten eurer Meinung nach 2026 einen letzten Run machen und dann retiren? Egal, ob bei WWE oder AEW, da gibt es ja mit Cena und AJ Styles eh noch genug ältere Worker. Wir haben einen Edge, wir haben Jericho, Jarrett, Dustin Rhodes, die Hardys und so weiter und so fort. Also erstmal die Frage, Markus, was sagst du eigentlich dazu, dass wir jetzt so dieses Feiern von Retirement-Touren haben, also nicht nur bei WWE, sondern wir haben es bei New Japan mit Tanahashi, wir haben es auch, selbst bei Dustin Rhodes fühlt sich ja ein bisschen so an, bei dem ist jetzt eine Verletzung dazwischen gekommen, aber auch der wird ja irgendwann wahrscheinlich so einen kleinen letzten Run bekommen, oder?
Ja, also das haben wir halt, das hat ein bisschen begonnen natürlich mit Sting bei AEW, dass das jetzt hier wirklich so das Retirement war, was man dann auch entsprechend aufgebaut hat.
Auch Bryan Danielson, entschuldige.
Ja, und ich finde das grundsätzlich schon gut, also wenn das halt wirklich für die Leute absehbar ist. Und ja, ein AJ Styles hat es ja auch gesagt, auch ein Adam Copeland hat er gesagt, also er sieht dann irgendwie schon das natürliche Ende kommen. Bei Jericho gibt es ja auch so die Überlegung, kommt der nochmal zur WWE zurück, gibt es dann dort das Retirement oder kommt der vielleicht auch nochmal zur WWE für 3 Jahre und geht dann zurück zur AEW, weil er glaubt, dort bekommt er irgendwie das bessere Retirement. Oder ist ein Jericho überhaupt ein Typ, der sagt, ich werde nie retiren und wenn ich mit 70 noch Bock habe und es geht noch irgendwie, dann mache ich das halt nochmal. kann mir bei einem Jericho eher vorstellen, dass der vielleicht sagt, ich mache das so, also ich mache hier nicht den offiziellen Ding, ich mache das, solange es mir irgendwie Spaß macht. Ja, das sind, glaube ich, das ist mal ein Pool an Namen, die genannt sind. Ich glaube auch ein Samoa Joe hat ja zuletzt gesagt, also er ist eher am hinteren Ende seiner Karriere als am Beginn. Bei einem CM Punk wirst du es natürlich auch machen können. Also ich sag mal, alle, die jetzt so die Mitte 40 überschritten haben, auf die 50 zugehen oder knapp drüber sind, sind wahrscheinlich Kandidaten. Und da wird es halt darauf ankommen, was wollen die geldmäßig noch, was macht der Körper mit und was gibt es vielleicht halt abseits vom Wrestling noch für Pläne. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Dinge, die sich da auftun können.
Ja, gerade bei dem Jericho, wir haben es auch bei Edge gesehen, also bei dem Copeland, der auch jetzt vermehrt dann irgendwie in Filmrollen damit einsteigt. Jericho mit seiner Musik und mit ganz vielen anderen Projekten. Ich sehe das alle, die Namen, die jetzt hier genannt sind, sehe ich halt alle so. Also ich finde es auch geil, wenn wir mit den Hardys nochmal einen letzten Run hätten. Also der muss nicht ein ganzes Jahr gehen, das finde ich auch ganz wichtig. Es muss nicht so eine John Cena oder die Hardys treten anfangen, 2026 auf und sagen, so, dieses Jahr retiren war und dann ziehen wir die nochmal das ganze Jahr durch. Ich finde es auch okay, wenn man das über ein halbes Jahr zieht oder wie auch immer. Oder sagt, hier, da bei WrestleMania ist Ende oder sowas. Aber würde ich das allen gönnen und ich finde das auch gut. Da kann man es auch noch gute Geschichten mit erzählen und vor allem auch im Idealfall nochmal ein paar jüngeren Teams oder jüngeren Talenten da auch einfach eine Bühne geben. Können die mir alle vorstellen. Ich tatsächlich, Jericho sehe ich tatsächlich so wie du. Jericho ist ein Freigeist. Ich glaube, das ist jemand, der lässt sich gerne alle Türen offen. Das haben wir auch schon. Sehen wir jetzt ja auch mit, dass er sehr offen darüber gesprochen wird, dass er ja auch bei WWE keine verbrannten Brücken hinterlassen hat oder sowas, sondern der WWE würde ihn sofort nehmen und die würden garantiert auch nochmal mit dem Programm machen. Ne? Und genauso kann ich mir auch vorstellen, dass Jericho dann sagt, ja gut, dann mache ich mit euch nochmal ein paar Jahre und dann gehe ich vielleicht zu AEW, dann mache ich nochmal sowas, wo ich Spaß dran habe, also wo ich vielleicht auch mehr kreative Freiheiten drin habe.
Das glaube ich eben tatsächlich. Also ich kann mir den Jericho gut vorstellen, dass der vielleicht sogar sagt, jetzt will er noch irgendwie Titel sammeln, dann ist er bei WWE, dann geht er vielleicht nochmal für ein paar Shows zu TNA rüber oder macht irgendwie mal kurz was bei NXT oder bei AAA. Und genauso macht es ihm aber natürlich auch in Japan Spaß. Also kann auch wieder, wenn sozusagen die WWE-Phase vorbei ist, kann er dann wieder New Japan und CMLL mitnehmen. Also vielleicht hat er auch irgendwie so das Ding, dass er sagt, ich will sozusagen in meinen letzten 5 Jahren noch möglichst viele Titel in möglichst vielen Promotions gewinnen. Wer auch. Also er findet sich auch immer wieder neu, wäre natürlich auch so ein Gimmick für ihn. Wer ja auch noch gesagt hat, dass nach dem aktuellen Vertrag Schluss sein soll, sind FTR. Die sind ja noch nicht so alt. Mhm. Aber da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass die vielleicht auch gemeinsam mit Adam Copeland oder vielleicht auch alle vier mit Christian Cage gemeinsam eine Wrestling-Schule aufmachen wollen. Also gerade Copeland und FTR wohnen ja auch im gleichen Ort. Ist natürlich auch eine Variante für Leute, die halt sagen, wir bleiben dem Wrestling halt auf die Art und Weise treu.
Ja, und auch gerade dann Copeland, der ja wirklich schon, der hat ja schon ein Retirement hinter sich sozusagen und ist dann nochmal zurückgekommen und der hat jetzt ja auch gesagt, ich habe jetzt eigentlich alles erreicht, ich kann jetzt auf meine eigene Art und Weise zurücktreten und kann selber sagen, wann Schluss ist und das ist für mich viel wichtiger als alles andere.
Und ich meine, ein Name, der mir vielleicht noch einfällt, weil es einfach gesundheitlich in den nächsten Jahren soweit sein könnte, ist natürlich auch ein Kenny Omega. Also auch der hat natürlich nach seiner OP vielleicht nicht mehr unbedingt 15 Jahre vor sich, sondern vielleicht eher nur noch sowas wie 3 bis 5.
Das liegt natürlich auch bei ihm auch ganz klar an der Erkrankung, aber auch an dem Stil, den er halt über viele Jahre gefahren ist. Und der ist erst 42, ne? Also wir sehen jetzt Leute, wir sprechen beim AJ Styles darüber, der ist halt 48 oder sowas, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. John Cena ist auf jeden Fall 48. Ich muss gerade nachgucken, ja, AJ Styles ist auch 48. Ich glaube nicht, dass ein Kenny Omega so lange durchhält, allein wegen dieser Divertikulitis-Erkrankung und den Folgeschäden. Zugleich, das fragt hier der Oliver Klee per Discord, weil neulich im Magazin das Thema Mustafa Ali war, da haben wir gesagt, der ist ja inzwischen auch schon in den besten Wrestler-Jahren, ne? Der geht jetzt auf die 40 zu. Da fiel mir, also dem Olli fiel da ein, dass er schon häufiger drüber nachgedacht hat, nämlich dass ich den Jugendwahn im Wrestling sehr nervig finde. Es heißt dann, der ist auch schon 40 und so weiter. Meiner Meinung nach haben Drew McIntyre und Cody Rhodes bewiesen, dass ein reiferer Charakter sehr viel cooler sein kann. Bei mir persönlich kommt noch dazu, dass ich die American Nightmare Persona von Cody absolut cool finde und auch Mustafa Ali ist für mich ein coolerer, reiferer Charakter. Stimmt, aber Mustafa Ali ist auch noch keine 40 und Cody Rhodes, der ist jetzt gerade 40 geworden. Wir sagen dann ja auch immer, früher war das ja wirklich so. Also es ist ja kurios, weil wir haben letztens noch WrestleMania 9 geschaut, habe ich mit dem Markus Holzer zusammen geschaut und kommentiert. Und da hast du halt den Bob Backlund, der zum damaligen Zeitpunkt irgendwie ganz knapp über 40 gewesen ist, irgendwie 44 oder sonst irgendwas. Und der wurde da wieder alte Mann dargestellt, ne? So, ja, der kommt nochmal da zurück und der will es jetzt nochmal wissen, ne? Und heutzutage hast du halt Leute, die sind 42, 43, 44 und die spielen noch absolut oben mit und sind genau das, was Olli gerade auch schreibt. Also ich finde das eben auch, dass vielen Wrestlern, gerade Männern, tut das sehr gut, wenn die ein bisschen älter sind. Die sehen dann ein bisschen älter aus, da tun auch manchmal die Falten ganz gut oder Bart oder keine Ahnung was, aber diese ganz blutjungen Babyfaces mit Anfang, Mitte 20, das kann funktionieren, aber ich bin auch der Meinung, dass es hat sich diese Altersgrenze, wo man damals gesagt hat, die sind zu alt, die können nicht mehr, die hat sich schon um einige Jahre nach hinten verschoben, oder?
Ja, ich meine, gut, Mustafa Ali ist jetzt auch schon 39, also der wird nächstes Jahr 40. Aber nein, also es hat sich ja auch im Wrestling verändert. Also wenn du auch denkst an Vince McMahon damals, der ist ja da selbst so um die 40 oder ein bisschen über 40 gewesen. Und der hat halt dann schon so Leute wie einen Hulk Hogan, Randy Savage, Roddy Piper, die hat er eigentlich schon so ein bisschen aussortiert. Also der hat er nicht mehr als Main Eventer gesehen. Er hat gesagt, die gehen jetzt schon auf die 40 zu. Oder Hulk Hogan damals, das war mit dem Ultimate Warrior 1990, da war der gerade mal 37, also Hulk Hogan. Und da hat er eigentlich schon begonnen und gesagt, ja, die sind jetzt bald 40, die müssen eigentlich weg, die sind nicht mehr tauglich als Jugendidole. Und das hat sich natürlich sehr stark verändert, weil einerseits der Lebenswandel ist heute ein anderer, die Ringe sind andere, man geht halt vielleicht tatsächlich dieses metaphorische Videospielen und säuft und kokst nicht mehr die ganze Nacht und knallt sich nicht mehr so sehr mit Anabolika und so weiter zu. Das heißt, auch der Körper und der Lebenswandel ist für die Leute, die heute Mitte 40 sind, ganz anders als für die, die halt in den 80ern Mitte 40 waren. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Trainingsstil heute zu tun, mit der Ernährung, mit der Lebensweise. Ich sehe sie allein bei mir, wenn ich manchmal so denke, so wie ich ein Kind war, Leute in meinem jetzigen Alter, so mit Anfang, Mitte 40, die waren halt in den 80er Jahren tatsächlich teilweise schon alte, alte Menschen und ja, sagst du auch immer wieder, 50 ist das neue 40, 60 ist das neue 50. Also ich glaube, es hat sich auch da ein bisschen verändert und grundsätzlich sind die Leute jetzt auch viel, viel länger dabei oder kommen ja vielleicht auch erst mit Anfang 40 in ihren Prime. Oder wenn ich mir jetzt anschaue, einen Leon Slater oder Javon Evans, die wären jetzt in ihrer Prime, aber die WWE und NXT und TNA erzählen uns halt, nein, das ist die Zukunft, da müssen wir noch 5 Jahre warten. Also bis die dann wirklich die Zukunft sind, sind die vielleicht auch irgendwann dann mal 40, bis sie wirklich in ihrer Prime sind und Main Eventen dürfen. Das heißt, das hat sich alles auch ein bisschen nach hinten verschoben. Und von daher, sage ich mal, solange die Leute das wollen und körperlich können, sollen die doch catchen, solange es geht.
Ja. Also von daher, ich sehe das halt immer auch so. Früher war es eben eine ganz andere Zeit. Wir sehen es doch jetzt heute auch an uns selber. Also ich bin jetzt 46.
Wir sind jung und knackig.
Ich auf jeden Fall. Ich habe diese Woche noch einen Stunt hingelegt. Da hätten aber ganz andere gestaunt. Wir haben einen kleinen Stunt von dem Heuschober unserer Scheune hingelegt diese Woche. Und bin wagemutig, dann habe ich mich abgerollt und bin mit dem Rücken in ein Regal geknallt. Naja, andere Geschichte. Und ich habe auch nur ganz geringfügige Rückenschmerzen danach gehabt. Nein, aber es ist doch auch so, schau dir mal heutzutage auch die Anfang 40er, Mitte 40er, End 40er auch an. Wenn da nicht irgendwas sehr schief läuft, dann ist es auch einfach so, dass man, wir werden alle älter und dass wir altern langsamer, wir ernähren uns besser. Theoretisch sollten wir uns auch mehr bewegen. Aber das ist ja nicht nur im Wrestling der Fall, auch beim Fußball. Guck dir Cristiano Ronaldo an. Ne, der jetzt auch über die 40 ist und trotzdem nur noch irgendwie in der Weltklasse mitspielt. Ne? Also wenn du das notwendige Training, den Biss und alle Grundzutaten hast, dann kannst du eben auch länger auf einem hohen Niveau agieren. Und das ist heutzutage eben besser möglich. Deswegen, ich sehe diesen Jugendwahn gar nicht mehr so sehr. Also wer beschwert sich denn darüber, dass, also ich beschwere, man, klar sagt man irgendwie, der ist schon über 40, weil man weiß, okay, irgendwann wird es dann halt auch bergab gehen. Aber solange es noch gut funktioniert und auch für die Leute gut funktioniert, ist es doch okay. Und man muss auch sagen, heutzutage wresteln auch sehr viele weniger, als das früher der Fall gewesen ist. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Genau, der Schedule ist halt ein anderer. Du hast nicht mehr deine 4, 5, 6 Shows in der Woche. Du magst halt vielleicht noch ein Match per Raw und vielleicht machst du die Woche drauf auch nur eine Promo.
Genau. Oder du machst es wie sehr viele, gerade wenn die große Stars sind, du sagst halt, ja, nee, ich will halt nur meine 6 bis 8 Matches im Jahr bestreiten, dann komme ich noch 10-mal zu einer Promo und der Rest des Jahres, da möchte ich gerne zu Hause sein, ich möchte trainieren, ich will vielleicht noch was drehen oder was auch immer. Also die Möglichkeiten gibt es ja heutzutage, sowohl bei WWE als auch bei AEW, weil der Schedule so anders ist. Und das muss man da auch sagen. Es ist nicht jeder so verrückt wie ein Hiroshi Tanahashi, oder? Der jetzt schon um die 120 Matches dieses Jahr bestritten hat. Das war auch eine Frage vom Klaas, wie wir die Tour von ihm denn hier sehen und wen wir gerne als letzten Gegner sehen würden.
Ja, wobei ich gucke jetzt gerade parallel noch bei Cage Match. Also er steht aktuell bei 123 Matches im Jahr 2025. Allerdings halt nur, und das kannst du halt in Japan auch vom Stil her ein bisschen anders machen, da waren halt unter Anführungszeichen nur 35 Singles Matches dabei. Das heißt, das ist auch natürlich was, gerade in Japan, da bist du halt teilweise auch in so Multiman, in Tag Team, in Six-Man, in Eight-Man Matches, dann ist natürlich auch die Last ganz anders verteilt. Ich meine, er war im G1, das hat er sich nicht nehmen lassen, da hat er auch entsprechend noch abgeliefert, aber der macht halt sozusagen also wirklich, wirklich ran und wirklich allein performen muss er halt nur ein Drittel der Zeit.
Ja, letzter Gegner für ihn. Ja, Markus muss erstmal husten, dann überbrücke ich das. Also ich bin ja ganz ehrlich hier, also ich würde mir ja nach wie vor gerne einen Shinsuke Nakamura wünschen. Das ist ja das Gerücht, was sich hält, natürlich. Aber ich würde mir das für beide wünschen, sowohl für einen Shinsuke als auch für einen Hiroshi Tanahashi, dass wir hier so ein großes Match bekommen. Ansonsten haben wir natürlich viele, viele junge Leute, die man da nochmal entgegensetzen könnte. Aber gegen die meisten hat er jetzt auch schon gewrestelt. Ich will da was Besonderes haben für sein allerletztes Match. Und da sollen sich auch alle mal ein bisschen zusammenreißen und sagen, komm, wir machen das. Wie siehst du das?
Ja, du also jetzt geht's, ja. Es war tatsächlich ein, das viele Reden macht da natürlich auch die Kehle trocken. Ja, also Shinsuke Nakamura ist tatsächlich auch der, gegen den er die meisten Matches hatte. Also auch da hilft Cage Match natürlich mit der Statistikfunktion. Habe ich gerade geguckt, also 297 Matches in seiner Karriere stand sich mit Shinsuke Nakamura, jetzt natürlich nicht nur in Singles Matches, sondern auch den erwähnten Multiman Matches gegenüber. Wer natürlich ist eine politische Geschichte, also Shinsuke selbst hat in seinem WWE-Vertrag stehen, dass er Matches in Japan machen darf, also ist jetzt die Frage, ob die dann über WWE freigegeben werden müssen oder nicht. Es wird halt politisch sinnvoll sein. Und es ist halt einerseits die Frage, will die WWE das machen? Also gibt man sozusagen hier Nakamura bereit? Will man irgendeine Gegenleistung haben vielleicht? Versucht man da vielleicht irgendwie Druck aufzubauen und sagen, ja, wenn wir das machen, dann wollen wir aber hier auch eine New Japan-Partnerschaft und nicht nur mit AEW. Auf der anderen Seite, also gerade in Japan ist man natürlich sehr auf Geschäftsbeziehungen, also die haben dann einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das heißt, man wird wahrscheinlich auch auf New Japan-Seite nichts machen, ohne zumindest auch mit dem Tony Khan zu sprechen und sich da zumindest mal noch das Okay, denke ich mal, zu holen. Wobei ich glaube, ein Tony Khan ist der ist halt ein großer Wrestling-Fan und hat halt sehr, sehr viel Respekt auch für einen Tanahashi. Das heißt, wenn Tanahashi kommt und sagt, ich würde mir das wirklich wünschen, glaube ich nicht, dass ein Tony Khan ihm da das irgendwie verwehren würde oder dann irgendwie sagt, ja, aber dann sind wir irgendwie aber sauer auf euch. Das heißt, ich glaube, man wird sich da wirklich ein bisschen hinter den Kulissen absprechen müssen, ob das möglich ist. Dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich, ja, ein Traummatch. Ansonsten, also was du natürlich immer bringen kannst, ist Okada. Auch das ist eine legendäre Rivalität. War ja auch das letzte Match von Okada bei New Japan. Und Okada war ja auch bei New Japan seither nicht mehr zu sehen. Das heißt, es wäre auch so für den Tokyo Dome eine größere Rückkehr. Ich glaube mal, Okada ist vielleicht so ein Plan B, den man auf jeden Fall immer bringen kann. Und ansonsten, ja, ich meine, Naito, der ist jetzt auch nicht mehr da. Ich glaube, Naito Tanahashi wäre tatsächlich das Schlechteste, was du irgendwie machen kannst, weil auch Naito nicht mehr so fit ist.
Ja.
Und wenn du wirklich sagst, du willst das bestmögliche Match bringen, weil auch da gibt's ja jetzt doch in den letzten Jahren eine große Rivalität, ich kann mir auch immer noch einen Zack Sabre Jr. vorstellen und das wäre wahrscheinlich auch das kommt, sage ich mal, dem Tanahashi mit seinen kaputten Knien sogar noch am ehesten entgegen, ein Zack Sabre Match.
Ich bin gespannt. Das wird sich jetzt ja auch langsam manifestieren. Wir sind auf dem Weg Richtung Wrestle Kingdom. Also
ja, beziehungsweise ich glaube, das kommt ja Sonntag abends raus oder mittags. Ja. Also es ist ja am Sonntag ist ja auch die große, also die nächste große New Japan Show, auch Tanahashi daheim in seiner Heimatstadt oder Heimatpräfektur. Das heißt, vielleicht zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, wissen wir vielleicht sogar schon, wer der Gegner sein wird.
Möglich, möglich. We will see. Übrigens, wer sich wundert, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist natürlich auch Saturday Night's Main Event. Die Review dazu werden wir am Montag aufnehmen, Kai und ich, und die gibt es dann eben für Supporter auf Patreon, Steady und bei YouTube. Dann kommen wir noch mal so ein bisschen anschließend an das Thema von letzter Woche, wo wir ja euer Feedback aufgenommen haben zu eurem Stand zu WWE. Und da kamen natürlich noch ein paar mehr Fragen rein, die dann teilweise nach dem Podcast mit erst erschienen sind. Da fragt der Michi, ich bin seit Anfang der 90er Wrestling-Fan. WWE, WCW, ECW, AEW, New Japan, alles dabei. Bis jetzt hat Nostalgie die WWE für mich immer noch ein bisschen gerettet. Aber mittlerweile fällt es mir unglaublich schwer, das noch zu verfolgen. Ich habe auch alles gekündigt und bin eigentlich nur noch durch euch auf dem Laufenden. Deshalb meine Frage, gibt es für euch heute eigentlich noch etwas, das für WWE spricht? Also ein Punkt, wo ihr sagt, ja, genau deswegen ist WWE immer noch sympathisch oder auch besonders. Oder kann man die moralischen Bedenken bei dieser Firma, die jemand durchaus haben kann, besser beiseite packen, wenn man es einfach nur journalistisch verfolgt? So. Ich weiß, Markus ist, glaube ich, noch da, also wir sind beide kritisch WWE gegenüber, habe ich auch schon mal gesagt. Und ich weiß auch, dass wir da durchaus konform gehen. Ich habe ja auch schon gesagt, bei ein paar Sachen, das geht für mich halt nicht und das macht mir auch das WWE-Produkt kaputt, kann ich ganz klar so sagen, habe ich auch schon in vergangenen Podcasts so angesprochen. Was für mich immer noch zu WWE oder für WWE spricht, ich finde, es ist nach wie vor ein Wrestling-Produkt, was ich gut verfolgen kann, in der Art und Weise, wie es aufbereitet wird. Mir macht der Kampfstil nach wie vor Spaß, mir macht die etwas größere Präsentation, die da stattfindet, macht mir nach wie vor Spaß. Und das ist was ich natürlich dann auch zwischendurch beiseite schieben kann. Also fernab davon, dass ich natürlich die Events für Headlock schauen muss. Ich mache Anführungsstriche. So würde ich die aber auch so schauen, weil ich zum einen das einfach so fest in meinen Alltag integriert habe, dass das einfach mit dazugehört. Zum anderen, weil ich aber auch Spaß daran habe und weil ich auch immer wieder merke, dass es dann Momente, Geschichten oder auch Matches gibt, die mich dann auch wieder gefangen nehmen und mich mit reinnehmen. Deswegen, ja, es gibt diese Argumente immer noch, aber natürlich diese moralische Komponente im Hintergrund. Da bist du nicht der Einzige, der das kritisiert, muss man hier ganz klar sagen. Also auch im Team intern haben wir da ja seit dem Deal mit Saudi-Arabien ja die heftigsten Diskussionen gehabt, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also wir hatten auch anfangs, als dieser Deal bekannt gegeben worden ist, vor, Markus, wie lange geht der? 7 Jahre? Jetzt? 6 Jahre? 7 Jahre?
2018 hat das
gekommen. Ja, dann sind 7 Jahre. Ja. Da haben wir auch diskutiert, boykottieren wir die Events komplett? Wie machen wir das? Wer will das überhaupt machen? Dann haben zum Beispiel Shaggy gesagt, nee, ich mach das nicht, ich schaue mir die auch nicht an. Habe ich gesagt, gut, es ist halt jeder Frau ist freie Entscheidung, wie man das schaut. David ist da auch so, dass er sagt, er hat da ein riesiges Problem mit, der schaut inzwischen auch fast nur noch AEW. Finde ich komplett fair. Ich habe es halt immer für mich so gehandhabt, was WWE angeht, ich sehe mich da immer in der Rolle des Berichterstatters. Ich berichte da kritisch drüber, ich sehe das kritisch und das rechtfertigt dann auch für mich noch das Verfolgen, wenn dann zwischendurch immer noch was Spaß dabei macht und ich diese Tradition für mich auch ein bisschen wahren kann, dann ist das umso besser. Aber ich sehe mich da auch in der Pflicht euch gegenüber, dass ich eben kritisch, analytisch und manchmal auch ein bisschen persönlich darüber berichte. Und ich weiß, dass Markus da deutlich hardliner-mäßiger ist eigentlich als ich.
Wobei ich sehr viel von dem, was du jetzt gesagt hast, schon zustimmen würde. Also ja, es ist bei mir auf jeden Fall auch leichter, wenn ich sage, ich sehe es sozusagen aus der journalistisch-analytischen Brille. Also es ist für mich auch, ich gucke das jetzt seit 35 Jahren fast. Also ich werde auch wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr aufhören, mich damit zu beschäftigen. Ganz im Gegenteil. Und ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, das nicht zu verfolgen. Also selbst zu den bisschen sehr grützigen Zeiten, die wir ja auch schon hatten unter Vince McMahon, habe ich die WWE verfolgt. Also finde ich alles gut? Nein. Ich finde diese ganze politische Annäherung im Hintergrund überhaupt nicht gut. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich finde teilweise nicht gut, wie mit den Leuten umgegangen wird, also auch mit dem Personal, sei es jetzt Wrestler oder auch Angestellte. Ich finde diesen ganzen monetären Part, ich kann ihn natürlich absolut nachvollziehen, dass man halt das Maximum an Gewinn und an Geld rauspressen will. Die Art und Weise, wie man es macht, nein, finde ich auch übertrieben, weil es halt sehr turbokapitalistisch ist. was spricht noch dafür? Also auf jeden Fall die Produktion und die Präsentation. Also auch jetzt gerade, was man jetzt, und auch da wieder ein Lee Fitting, schwierige Persönlichkeit, aber der hat auf jeden Fall auch hier frischen Wind in das Ganze reingebracht, wie das Ganze aussieht. Ich finde es auf der anderen Seite zum Beispiel, die Musik finde ich furchtbar, die wir im Moment haben. Also da bin ich nicht nur der klassische Jim Johnston-Fan, sondern auch was CFOS da gemacht haben, hat mir deutlich besser gefallen. Also ich tue mir tatsächlich, muss ich sagen, schwer, etwas zu finden, was die WWE für mich aktuell sympathisch macht, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, also auch alles, was irgendwie hier an quasi für die Fans und fürs Herz geboten wird, auch da steckt natürlich monetäres Kalkül dahinter. Besonders finde ich schon immer noch, also sowas wie, wenn ich mir angucke, AJ Styles und John Cena Match, natürlich ist das noch was Besonderes. Also es macht ja auch die Wrestler nicht schlechter, nur weil die für die Firma arbeiten. Also auch was habe ich zuletzt gesehen? Ilya Dragunov Comeback, wie er sich den Titel geholt hat von Sami Zayn. Da sitze ich immer noch vor dem Bildschirm und bekomme leuchtende Augen und freue mich. Das ist aber teilweise natürlich auch, weil ich diese Leute schon sehr lange und auch seit vor ihrer WWE-Phase kenne. Da schon, aber ich muss auch ganz sagen, also ist WWE aktuell mein Lieblings-Wrestling-Produkt? Nein. Gucke ich es und werde ich es weiterhin kritisch verfolgen? Ja.
Ja, das ist halt so. Und vielleicht daran anschließend hat auch der Nischenliebhaber, dem habe ich ja auch schon eine lange Nachricht geschrieben, weil ich habe beim letzten Podcast ja auch gesagt, es gibt so viel Auswahl wie noch nie im Wrestling. Also man findet eigentlich immer seine Nische, wenn man die gerne sucht. Der hat gesagt, nee, aber ich finde die halt nicht. Ne? Und hat dann aufgezählt, warum denn das ein oder andere Produkt eben nicht mehr passt. AEW zum Beispiel, zu viel Content, ich komme nicht mehr nach, ich habe FOMO, andere Geschichten schlecht empfangbar und so weiter und so fort. Und er fragt dann hier eben auch, bezugnehmend auf den Michi, welche Wrestling-Produkte können eigentlich noch für Eskapismus sorgen? Ich für meinen Teil habe festgestellt, dass ich generell auf US-Unterhaltung kaum noch Lust habe, seit die USA immer mehr in Richtung einer Diktatur ausgebaut werden und sämtliche Medienunternehmen vor dem Donald Trump im Weißen Haus kuschen und so weiter und so fort. Also auch da, ich finde, man darf halt nicht beides über einen Kamm scheren, oder? Also USA ist nicht gleichzeitig pro Trump oder wie auch immer. Also das, ich finde, es gibt auch genug Wrestling-Eskapismus, die man sich suchen kann. Und AEW gehört da in meinen Augen auch dazu.
Also absolut. Also auf der einen Seite, ja, ich bin auch sehr US-kritisch. Ich bin es auch von meinem regulären Job. Also ich bin ja im Bereich Datenschutz zum Beispiel auch tätig. Und für mich ist das Thema digitale Souveränität und mögliche Abhängigkeit von den USA auch im IT-Bereich ein ganz, ganz großes, was mich auch beruflich sehr stark begleitet. Und ich sehe das auch sehr kritisch. Ich habe ja auch beim Scrum bei Forbidden Door habe ich auch eine Frage gestellt an Brody King bezüglich seinem Abolish Ice Shirt und habe das auch eingeleitet. Also auch in Europa sehen wir ja zunehmend sozusagen mit einem kritischen Auge, was sich da so in den USA tut. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, das sind halt knappe 50%, die den gewählt haben, beziehungsweise sogar ein bisschen weniger, wenn man sich so dieses Wahlmännersystem anguckt. Und wahrscheinlich heute noch mal weniger, wenn man sich auch anguckt, wie teilweise jetzt auch schon von ehemaligen Trump-Wählern das ein oder andere ein bisschen kritischer gesehen wird. US-Unterhaltung ist natürlich auf der einen Seite, also Hollywood ist traditionell wahrscheinlich doch eher links. Das heißt, das ist ja auch das, was immer verschrien wird von Trump und Co., die woke Unterhaltungsindustrie. Also, dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt weniger Appetit auf US-Unterhaltung, Filme, Serien und so weiter, das gar nicht unbedingt. Bei der WWE in der ersten Amtszeit hat man sich ja da sehr stark eigentlich neutral verhalten, hat ja auch Donald Trump möglichst gar nicht erwähnt, auch wohl wissend, dass man dann ja das halbe eigene Publikum irgendwie vergrault. Unter TKO ist es jetzt ein bisschen anders, also UFC, Dana White sind ja sowieso, das ist ja quasi schon die Trump-Werbeshow.
So wollte ich gerade sagen.
Und ja, jetzt haben wir natürlich diese, also ich meine, wir haben natürlich die familiären Bande auch mit Linda McMahon, aber jetzt auch ein Triple H, Stephanie, die da regelmäßig zu Gast sind, die jetzt auch sozusagen so Ambassador-Rollen haben. Man nähert sich da schon stärker an und ich glaube, da ist schon noch Kalkül dabei, weil man halt weiß, also wenn man sozusagen hier auf der guten Seite von einem Donald Trump ist, hat man mit weniger Scherereien zu rechnen. Wir sehen es ja auch im Medienbereich, also gerade Medienunternehmen, die fusionieren wollen, nähern sich ja immer stärker an. Bei AEW zum Beispiel sehe ich es halt gar nicht. Also da gibt es durchaus auch kritische Stimmen gegen den Donald Trump, auch vom Vater von Tony Khan. Sowas wie Abolish Ice Shirts, das wird geduldet, also vielleicht nicht unbedingt begrüßt. Brody King hat ja auch gesagt, ich habe auch gar nicht wirklich vorher nachgefragt. Aber Tony Khan hat dann auch sogar Also auch auf meine Frage hin hat er gesagt, ja, also er möchte den Wrestlern halt die Möglichkeit geben, so zu sein, wie sie sind. Und ich sag mal so, wie sich auch, ich meine, die machen es jetzt nicht sehr plakativ, aber ich sag mal so ein bisschen von der Grundausrichtung her kommt mir AEW da schon sympathischer rüber. Und zum Thema, was noch Eskapismus bietet, ja jedes Wrestling-Produkt, das gut gemacht ist. Also bei AEW-Shows kann ich mich halt wirklich, also bei den Pay-Per-Views vor allem, kann ich mich da wirklich drauf einlassen. Dann bin ich da in meiner eigenen kleinen Wrestling-Welt. Aber auch sonst, also wenn mich ein Match und wenn mich Wrestler wirklich mitnehmen können, dann habe ich schon diesen Eskapismus und kann mich da schon reinversetzen. Also auch natürlich bei Live-Shows ist es halt nochmal eine Spur besser.
Wollte ich gerade sagen, ja. Ich wollte mir gerade sagen, so vielleicht auch da mal gucken, ob bei dir in der Nähe mal Wrestling da ist. Du hast zwar auch mal im anderen Beitrag geschrieben, so mit deutschem Wrestling kannst du nichts anfangen. Tatsächlich sehe ich das aber so, dass man sich da sehr gut auch in die Blase einfach reinfallen lassen kann und sagen kann, so jetzt gucke ich halt einfach Catch. Vielleicht kenne ich die Leute nicht alle, aber ich gebe dem ganzen Ding mal eine Chance und ich schaue mir das mal an.
Ja, oder auch, ich meine, ich weiß schon, Japan und Mexiko, da hast du immer eine Sprachbarriere, wobei New Japan hat ja auch, die meisten Shows gibt es auch auf Englisch. CMLL bietet jetzt einige Shows auf Englisch an, das heißt, wenn es jetzt nur um das Thema geht, ja, dann kann ich irgendwie nichts nachvollziehen. Also gerade bei New Japan, die Announcer, die bemühen sich sehr, sehr stark und die sind sehr, sehr gut darin, auch die Zusammenhänge, die Geschichte und alles, also gerade bei New Japan zu erzählen. Das heißt, am ehesten würde ich vielleicht, das ist vielleicht auch ein Tipp jetzt für den kommenden Januar, vielleicht mal sagen, ich hole mir mal im Dezember um Weihnachten New Japan Abo. Ich glaube, das kostet aufgrund des schlechten Yen-Kurses irgendwie heiße 7 oder 8 Euro im Monat.
Ja, ja.
Guck mal vielleicht ein, zwei Shows an, schau mir dann Wrestle Kingdom an und vielleicht kommt man da ein bisschen auf ein Wrestling-Produkt drauf, auch durch diese AEW-Nähe vielleicht, wo man sagt, das ist eigentlich ganz cool und kann vielleicht eine Alternative auch zum US-Wrestling sein.
Ja. Und der Laszlos fragt hier per Discord, wie nah gehen euch die WWE-Ticketpreise? Habt ihr noch Bestrebungen, zu WWE-Shows zu gehen? Und wir hatten auch heftige Diskussionen diese Woche, muss man dazu sagen, als die Preise online gegangen sind. Und wir haben auch im Magazin drüber gesprochen. Ich sag's nochmal, ich glaube, da muss einfach jeder für sich persönlich eine Grenze ziehen und sagen, so viel bin ich bereit zu bezahlen, so viel Geld habe ich übrig. Und so viel Geld möchte ich für das bezahlen, was da geboten wird. Mir persönlich war das zu hoch, kann ich ganz einfach so sagen. Und das war auch für, eigentlich waren wir uns alle relativ einig, oder? Also ich glaube, außer Shaggy, der wahrscheinlich gesagt hätte, komm, nehme ich mit. Aber so ist Shaggy mal auch. Waren wir uns da alle relativ einig, dass wir gesagt haben, nee, das ist zu teuer.
Ja, also ich sag mal, ich nehme natürlich gerne eine Pressekarte, sollte mir jemand eine anbieten.
Ja, aber dann ist der Preis null, Markus.
Dann ist der Preis null, genau. Das ist mir persönlich natürlich immer am liebsten. Nein, also es ist tatsächlich so, wir hatten ja tatsächlich überlegt, und ich hätte mir tatsächlich überlegt, rüber zu fliegen, Raw in Düsseldorf, ob wir da gemeinsam sozusagen das ganze Headlock-Team hingehen und haben dann, wie die Preise rausgekommen sind, haben wir gesagt, also nicht unbedingt. Es gibt natürlich jetzt auch diese Kritik, gerade aus den USA. Jetzt haben wir auch teilweise schlechte Wirtschaft und so. Die Leute können sich eh immer weniger leisten, Inflation und so weiter. Und jetzt macht man hier die Tickets teuer. Ja, die Hallen sind voll. Also irgendjemand leistet sich's. Es leisten sich halt jetzt andere Leute. Das ist halt der Punkt. Also ich habe letztens auch wieder mit einem Kumpel von mir gesprochen, der so ein bisschen Casual-Fan ist, der auch schon öfter mal bei Hausshows, WWE-Shows in Wien war. Und da haben wir auch so philosophiert, haben gesagt, also wenn du heute mit einer vierköpfigen Familie, zwei Kinder, Eltern zur WWE gehen möchtest, vielleicht noch halbwegs gute Tickets haben willst, dann gibt es noch irgendwie Shirts für die Kinder, Essen, Trinken. Da bist du wahrscheinlich, also wahrscheinlich kommst du mit 1.000 Euro gar nicht durch.
Ja, ja.
Das musst du dir mal leisten können, weil das ist für viele schon, wo ich sage, da fahre ich schon irgendwo eine Woche auf Urlaub hin.
Ja.
Und es haben auch Bash in Berlin, habe ich auch von Leuten gelesen, die gesagt haben, ja, das ist halt für mich quasi mein Urlaub. Da hat jemand gesagt, ich war da mit meiner Freundin, wir waren halt nicht aus Berlin, die sind halt dorthin geflogen, haben sich ein nettes Hotel genommen, haben da ein paar Tage Sightseeing-Trip, Städtetrip gemacht, waren die 2 Tage beim Wrestling, hat gesagt, das kostet mich halt so viel wie ein normaler Urlaub, wenn ich irgendwo anders hinfliege. Das war halt quasi unser Sommerurlaub in dem Jahr, waren halt irgendwie 3-4 Tage Berlin und Wrestling mitnehmen. Also wenn ich das für mich so machen kann und vielleicht noch, wir machen es ja mit, also ich mache es zumindest die letzten Jahre mit AEW in London ja auch nicht anders. Da fahre ich hin, da gucke ich mir so viel Wrestling wie möglich an und dazwischen gucke ich mir ein bisschen London an und gehe ein bisschen shoppen und Sightseeing. Und das ist so ein Teil von meinem Sommerurlaub. Ist ja okay. Also wenn man es möchte, kann man es machen.
Also ich gucke hier gerade den Saalplan von Düsseldorf durch. und sehe tatsächlich, es ist zu grob geschätzt, mindestens 80% sind die Karten weg. Und das sind nicht nur die Anführungsstrichen billigen Dinger, ne? Also da gibt es tatsächlich ein paar billige Karten, wo um die 90, 100 Euro gibt's noch. Dann hängst du halt oben unterm Dach, also die letzten zwei, drei Reihen. Aber ich find's halt so krass, dass auch diese Tickets im Mittelrang, die halt wirklich mal eben, ich gehe jetzt hier mal eben drauf, die mal eben 350 Euro kosten, dass die halt größtenteils weg sind. Und da muss ich halt eben auch sagen, klar, es beschweren sich viele und es beklagen sich viele, aber zugleich sind eben auch sehr, sehr viele noch bereit, diese Preise zu zahlen. Auch hier erste Reihe Tickets, ne, die halt unglaublich teuer gewesen sind, um die 800, 900 Euro teilweise und mehr, sind halt nach wie vor, sind halt weg. Ne, also wenn ich hier sehe, Aisle-Plätze, Kategorie 1, 881 Euro auf Event-Team, die sind halt weg.
Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, aber das ist halt jetzt eine Erklärung, gerade für Düsseldorf zu dem Zeitpunkt. Wir sehen ja, das geht ja überall. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute sich das so ein bisschen schon als Weihnachtsgeschenk, entweder für wen anderen oder für sich
aber
selbst,
mal,
oder sich das gewünscht haben.
Sorry, 800 Euro für ein Weihnachtsgeschenk?
Ja, da hast du reiche Eltern oder einen reichen Partner, aber gibt ja durchaus auch Leute, die wünschen sich 800 Euro sonst einen Fernseher. Kriegen halt keinen Fernseher, kriegen halt ein Erste-Reihe-Ticket. Ja, sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Stück weit vielleicht hier da jetzt reinspielt, aber ja, das ist halt jetzt jahreszeitbedingt. Die WWE-Shows sind ja das ganze Jahr über immer noch gut ausverkauft. Also ich habe schon das Gefühl, der Hype schwächt langsam ab, aber die Shows und die Kartenticketverkäufe, das läuft immer noch gut. Aber zur Frage, also wie nah gehen mir die Ticketpreise? Ja, schon sehr nah. Also ich habe auch in Wien, und ich muss aber sagen, das ist für mich dann schon so ein Prinzipding. Ich war seit 1993 bei jeder WWE-Hausshow in Wien. Ich habe mir auch für die letzte wieder Tickets gekauft und habe das dann wirklich irgendwie ein oder zwei Tage vor der Show gemacht und habe, glaube ich, aber auch 150, 160 Euro bezahlt fürs Ticket. Das ist dann mehr so dieses, ja komm, jetzt warst du seit 30 Jahren bei allen Shows, jetzt lässt du die auch nicht aus. Es tut aber trotzdem weh. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, die 150 Euro gebe ich dann gern aus.
Ja. Der Oliver Klee hat daran anschließend auch noch gefragt hier, es kommt immer wieder die Frage nach einer AEW-Deutschland-Tour beziehungsweise eine Deutschland-Show. Ich möchte die Frage unter folgendem Gesichtspunkt stellen. Ich war 2009 bei der First Impact-Tour von TNA in Hannover. Dort sollen rund 900 Fans gewesen sein. Und 2009 lief TNA, wie lustigerweise heute, AEW auf D-Max. Sollte da denn AEW heutzutage nicht vielleicht auch mal eine mittelgroße Halle, wie etwa die Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg, einigermaßen gefüllt bekommen? Zumal ich seit 3 Jahren regelmäßig zur WXW in die Markthalle gehe und zum Karat nach Oberhausen fahre. Und das sind ja viel kleinere Hallen. Und das lohnt sich ja offensichtlich auch. Sonst würde man das ja nicht veranstalten. Was sagst du oder ihr?
Ja gut, also ich glaube, ich darf das Budget von einer Indie-Show nicht mit dem Budget von AEW, auch was Produktion, was Wrestler, was Stuff angeht, vergleichen. Auf der anderen Seite kriegt AEW natürlich deutlich mehr Geld. England hat man ja jetzt 2 Shows, das sind allerdings beides TV-Tapings. Das ist jetzt hier Dynamite und Collision. In Australien, aber gut, da ist der Weg sehr weit, da hat man zumindest jetzt eine House-Show. Ich glaube, es gab eine Geschichte von AEW, bisher erst 3 oder 4 House-Shows im Laufe der Jahre. Es ist halt nicht so das Hausshow-Business. Ich würde mir tatsächlich, es ist halt immer schwierig, es würde wahrscheinlich Sinn machen zu sagen, du machst das irgendwie, wie es die WWE auch macht, im Vorfeld von deinen großen Europashows. Das heißt, wenn die hier Ende August nach London kommen, würde sich's ja vielleicht anbieten, die 1 oder 2 Wochen vorher, du machst Dynamite Collision irgendwo in Kontinentaleuropa oder in Wales, Schottland, wo auch immer du bist, und streust dazwischen ein paar Hausshows ein. Kannst du wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich hat man sich irgendwie durchgerechnet und hat dann entweder Angst, wenn man hier vorher durch halb Europa tourt, dann kommen wahrscheinlich deutlich weniger Leute extra für die große Show nach London angereist, dann kriegt man das Wembley-Stadion nicht voll. Oder auf der anderen Seite, du versuchst das halt in einen anderen Zeitraum des Jahres zu legen. Ja, wäre machbar. Also ich würde es mir auch wünschen, dass wir irgendwann mal eine AEW-Europa-Tour bekommen. Warum das noch?
Aber es geht nicht um Europa, es geht um Deutschland. Es geht um Deutschland. Und da frage ich jetzt einfach mal eine ganz kritische Frage, spielt Deutschland in den Planungen von AEW überhaupt irgendeine Rolle? Oder ist es nur eine ganz kleine Nummer? Und das ist, glaube ich, das viel Entscheidendere.
Das ist die Frage. Ich meine, man hat eine TV-Präsenz, wobei man kriegt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie Quoten bekommen hätte. Man ist halt auf D-Max. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht die Zahlen da sind. In UK ist man erstens mal, sage ich mal, im Gratis-TV. Und da sind auch die Quoten, da sind teilweise die Quoten besser als die äquivalenten WWE-Quoten. Ich weiß nicht, ob Deutschland, vielleicht sagt man tatsächlich, in Deutschland sind die Quoten so schlecht, da glauben wir nicht, dass wir genug Hallen füllen können. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man sich irgendwie auf 2 oder 3 Städte strategisch über ganz Deutschland verteilt, also selbst wenn ich sage, ich gehe in eine 1000er-Halle, die müsste ich eigentlich voll bekommen.
Klar, aber die Frage ist halt eben, wie viel kostet es sich, ne? Wenn du dann da noch Hotels bezahlst und alles drum und dran. Also ich bin da wirklich jetzt inzwischen an dem Punkt, dass ich den Eindruck habe, dass Deutschland für AEW keine große Rolle spielt im aktuellen Plan. Und das merkst du, finde ich, auch an der Art und Weise, wie man hier eben sich präsentiert. Ich finde, was AEW in Deutschland fehlt, ist zum einen sowas wie ein Gesicht. Wir haben nichts böse gegen Mike Ritter, gegen Oliver Korb und anderen Kommentatoren. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die, jetzt mal im Vergleich zu einem Sebastian Hackel, der quasi überall und nirgendwo ist, dass die AEW repräsentieren und dass die mit AEW verbunden sind. Bei einem Sebastian Hackel zum Beispiel habe ich das zu 100% oder auch bei anderen Kommentatoren, die mit dabei sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass man überhaupt irgendein Werbebudget für AEW in Deutschland raussteckt, um in Marketing in einen Bekanntheitsgrad zu investieren. Markus, wir versuchen seit Jahr und Tag immer wieder mal Kontakt zu AEW aufzubauen. Die Presseabteilung dort reagiert super langsam. Das kann jetzt an Headlock liegen, aber wenn man ehrlich ist,
die reagieren auch, wenn ich als Observer dort anklopfe, langsam. Also ich glaube, das hat so ein bisschen was mit dem generellen Staffing zu tun.
Aber trotzdem, aber weißt du, was ich meine? Also das ist ja nicht nur, klar würden die das vielleicht voll kriegen, aber da muss man sich dann eben auch fragen, ist dann eben der Aufwand, den man da betreibt, nicht einfach so, ihr seid keine Säue, aber ich sag's jetzt einfach so, ist es Perlen vor die Säue, weil im Endeffekt hat es dann keinen Impact. Du musst ja dann auch einen Plan haben, was du daran anschließt.
Das stimmt schon. Und auf der anderen Seite, also es ist ja nicht nur Deutschland, ich würde sagen Kontinentaleuropa. Ja. Weil England hat man ein bisschen mehr am Schirm. Da gibt es jetzt auch, da gab es jetzt vor den großen Shows, da gibt es jetzt im Dezember die ersten Shows. Aber es ist ja völlig egal. Also wenn ich jetzt die größten Märkte, was haben wir denn? Ist egal, ob es Deutschland ist, ob es Frankreich ist, wo es ja auch wieder ein bisschen eine Wrestling-Kultur gibt, wo ja auch ja andere Touren, ob es jetzt Spanien ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kontinentaleuropa generell eine große Rolle spielt. Und man hätte ja durchaus ein paar Europäer, die man dann auch, also gerade also wenn ich jemanden wie Claudio Castagnoli habe, der ein absoluter Medienprofi ist, den kann ich doch problemlos in jede TV- oder Radiosendung auch schicken, um mein Produkt sinnvoll zu repräsentieren. Könnte ich alles machen, macht man aber auch nicht.
Ja, und dann sehe ich eben von wegen Quote, dann schaue ich eben, ja, von D-Mark selber kriegen wir keine Quote. Wir wissen, dass WWE sehr gute Quoten aktuell einfährt auf Pro7 Max. Da gab es ja noch letztens wirklich Senderrekorde quasi, wo dann WWE genau.
Aber ich sage auch mal so Plattformen wie DWDL, also ich glaube, das letzte, was ich von der EW gelesen habe, war damals so, ja, kommt jetzt auf D-Max. Genau. Aber ich habe da nie irgendwie gehört, da war jetzt die Quote besonders gut.
Genau, und dann die einzige Zahlen, die wir quasi so als kleinen Indikator haben, das ist nämlich dann der D-Max Wrestling-Kanal. Und da schwanken die ganzen Shows so um die 10 bis, ich sag mal, 20.000 Klicks. Was aber nicht 10 bis 20.000 Leute sind, die das schauen, sondern es sind dann wahrscheinlich eher so weniger.
Das sind halt auch die, man muss es wahrscheinlich sehr anschauen. Du hast einerseits den YouTube-Kanal, da gibt es wahrscheinlich auch welche, die sich das regelmäßig dort bevorzugt angucken mit deutschem Kommentar. Du hast die Ausstrahlung auf D-Max, das Ganze läuft aber auch noch in der D-Max-Mediathek. Das heißt, das wird sich über diese drei Kanäle ein bisschen aufteilen. Und natürlich, also die wahrscheinlich am ehesten Geld ausgeben würden, vielleicht, um auf jeden Fall zu einer Show zu gehen, das sind wahrscheinlich auch die paar Dollar im Monat für AEW Plus zahlen und sich das sozusagen zeitnah und im Original angucken. Und wie da die Zahlen sind von Deutschland, habe ich natürlich auch keine Ahnung.
Aber lass das mal aus Deutschland, die da auf Fight AEW Plus beziehen, lass das mal, ich meine, da sind wir mit dabei, aber lass das mal, ich glaube, wenn das eine niedrige vierstellige Summe ist, dann ist das schon gut.
Das stimmt. Und die sind natürlich aber über ganz Europa oder den ganzen deutschsprachigen Raum verteilt und die kommen dann auch nicht alle zu einer Show, sondern. Ja. Aber ja, du müsstest halt wahrscheinlich sagen, du machst, weiß nicht, Hamburg, irgendwie Großraum, Düsseldorf, Köln eine Show, vielleicht irgendwie München, vielleicht noch irgendwas im Osten, damit du halt zumindest die Ballungszentren, also wo ich sag, ich habe halt maximal irgendwie 2 Stunden Anreiseweg, dann nehme ich das auf mich. Und ist halt wirklich die Frage, lohnt sich's?
Ich sehe das halt nicht. Also ich sehe halt nicht, dass AEW da momentan Fokus drauf hat. Und deswegen sagt man, na gut, ein paar Leute schauen es, das ist fein, dann haben wir quasi so eine ganz kleine etablierte Fanbase, aber wir investieren da gerade nicht rein. Und ich glaube, das muss man halt eben auch sagen, dass all das, was AEW jetzt machen würde, die würden da keinen großen Gewinn mit einfahren, sondern die würden im besten Fall bei einem, vielleicht ein kleiner Gewinn oder sogar einfach nur bei plus minus null rauskommen.
Ja, und ich glaube, du musst halt, das würde wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, habe ich lokale Medienpartner, die mir wirklich viel Geld zahlen, weil ich meine, der Markt, das sind diese 185 Millionen ungefähr, das kommt halt aus den USA. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel man von D-Max, auch über Warner Bros. Discovery in Deutschland bekommt. Das heißt, kann ich es irgendwie rechtfertigen zu sagen, dann läuft mal irgendwie Dynamite live auf D-Max. Wofür? Wenn das irgendwie 50.000 Leute gucken,
wenn
ist
überhaupt
ja nicht werberelevant, ja. Und, also, weil du gesagt hast, das Gesicht ist das eine. Ich glaube, du bräuchtest halt, und die WWE, ich meine, die haben hier zumindest eine eigene PR-Agentur, die hatten lange auch sozusagen einen Europa-Chef, das war sogar ein Deutscher bei der WWE. Du bräuchtest wahrscheinlich auch wirklich hier diese Strukturen, um da mal wirklich was aufzubauen, auch deine Medienkontakte aufzubauen und um das mal ein bisschen, also du brauchst die Strukturen, du brauchst ein Budget und du brauchst Leute, die das staffen, die dir da überhaupt mal diesen Markt vorbereiten, damit du dann darauf aufsetzen, so eine Tour machen kannst, die auch wirklich sich lohnt.
Ja, und dafür muss ja Tony erstmal sagen, ja, das ist jetzt der Markt, den wir erschließen wollen. Da wollen wir jetzt rein. Und ich glaube, da haben andere Märkte einfach eine große Priorität. Und da bringt es halt auch nichts, wenn man sagt, ich fahre jetzt mal nach Hamburg und mache die Markthalle voll. Dann freuen sich halt, wie viel gehen in die Markthalle? 500 Leute oder so gehen da rein.
Ne? Ja, 600 so irgendwas.
Ja, oder dann kriegst du da vielleicht mal, ich meine, selbst in den USA sind ja die Hallen nicht besonders riesengroß, ne? Und das ist der Kernmarkt. Das ist auch nicht so, als ob die da jede Woche die Zehntausender voll machen würden. Sondern da sind wir, wie ist da der Schnitt momentan? 2.000, 2.500, 3.000, wenn es hochkommt?
Sowas, wenn es hochkommt. Für Dynamite höher als für Collision auf jeden Fall, wenn es eine eigene Show ist. Ja, und da musst du halt irgendwie rein. Und ich meine, in England funktioniert das. Ich glaube, die Manchester-Show, also auch da wieder Dynamite, glaube ich, deutlich besser besucht als oder gebucht wird jetzt als Collision. Aber da kriegst du halt die Leute auch.
Ja. Aber das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil das ist wirklich was, da kann man sehr viel drüber diskutieren. Ihr merkt das, ich glaube, wir hängen jetzt, glaube ich, seit einer Viertelstunde hier an dem Thema. Aber ich glaube, dass da auch manchmal die Vorstellungen ein bisschen falsch sind. Es geht nicht darum, dass man irgendwie die Hallen voll kriegt, sondern es geht ja auch darum, dass du da ein Konzept, einen Plan dahinter hast, was danach kommen kann, weil das sagen ja auch Promoter so, ja, natürlich, du kannst, also theoretisch, wenn wir jetzt sagen würden, wir schmeißen Geld zusammen, wir würden auch mit ein bisschen Budget ein vernünftiges Roster zusammenstellen können und kannst eine gute Show veranstalten. Aber die Frage ist eben, was kommt dann eben danach? Und bei AEW muss ich auch die Frage stellen, was kommt danach? Will ich da in diesen Markt investieren oder will ich eben eher erstmal andere Märkte erschließen und will mich da erstmal festigen? In den USA hat man es geschafft, England hat man es geschafft, jetzt versucht man da eben ein bisschen weiterzugehen, aber ich glaube nicht, dass Deutschland da eine große Rolle spielt. So, Media Scrum hat der Thomas der Zweite gefragt und hat dann hier kritisch angemerkt, zu dem WrestleDream Media Scrum, stellen die Journalisten eigentlich nur selten wirklich kritische Fragen zum Produkt oder den Matches. Also bei Moxley gegen Allen hätte ich mir bei den Chance und dem Match irgendwo erwartet, dass zumindest mal eine Frage kommt, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu weit geht, wenn man einen Wrestler ertränkt. Wie siehst du das? Sind Wrestling-Journalisten zu weich?
Ja. Nein, also wir haben es ist halt immer ein bisschen schwierig. Es ist halt so, Wrestling funktioniert halt leider auch anders als viele andere Sportarten oder Unterhaltungsformen. Du hast ja in dem Sinn nicht, also beim Fußballmatch, da kommt halt irgendwie zur Pressekonferenz, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, da kommt halt ein Sportreporter, der muss jetzt nicht auch die hellste Leuchte oder der tollste Journalist sein, aber der kommt halt von irgendeinem Mainstream-Medium, das halt eine vernünftige Sportredaktion hat und dann will der dort halt seine Fragen stellen. Ich war sowohl bei WWE als auch bei AEW Pressekonferenzen, also jetzt wohl weiß ich nur in Europa, aber ich sehe auch, wer da so immer drin sitzt. Das sind halt in erster Linie, ich sag mal, Wrestling-Journalisten. Und als Wrestling-Journalist bist du immer so ein bisschen, sollte zwar nicht so sein, aber ist halt so vom Wohlwollen dessen abhängig, der dich dorthin einlädt, weil die WWE hat ja irgendwann komplett aufgehört, jetzt Pressekonferenzen mit echten Journalisten zu machen. Jetzt gibt es noch dieses weichgespülte Onkel Paul erzählt doch ein paar Geschichten-Format nach den PLEs. Und auch bei AEW kriegen wir nicht immer die kritischen Fragen. Vor allem das andere Problem ist, ich war schon ein paar Mal bei AEW und ich habe diesmal vergessen, sogar meinen Namen zu nennen, unprofessionellerweise. Ich habe dann so ein bisschen geguckt, ich habe ja schon gesagt, ich habe zum Beispiel gefragt nach der Abolish-Ice-Geschichte von, von Brody King und habe dann so ein bisschen auf Twitter nachgeschaut und da sind natürlich sofort Leute gekommen, und das für ein Idiot und Ding,
ja,
das ist toll. Also natürlich genau, eher auch aus dieser Bubble, haben wir gedacht, puh, na, zum Glück habe ich da nicht irgendwie meinen Namen genannt, weil sonst hätte ich die alle jetzt in meiner Timeline. Und
in deinem Inbox hättest du sie gehabt wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Und ja, ich war ja auch, es war zum Beispiel mein Kollege vom Torch beim All-In vor 2 Jahren, der hat irgendwie Mercedes Monet nach ihrer Scheidung gefragt, wobei die ja gerade da irgendwie eine Woche vorher selber drüber gesprochen hat. Und dann gab es da plötzlich großen Backlash, was, wie kann der nur, und das ist ja Privatsphäre und das ist ja alles furchtbar. Das heißt, wenn du irgendwie eine kritische Frage stellst, dann kriegst du sofort von den Wrestling-Fans irgendwie eine auf den Deckel oder von sehr vielen. Und dann haben wir leider diese bisschen unbefriedigende Situation, dass da so, erstens mal, dann kommt irgendwie eine Mercedes Monet rein und macht irgendwie die lustige Kayfabe-Geschichte. Und dann sitzt du auch als Journalist, also auch als Wrestling-Journalist, sitzt du halt da und sagst, okay, was soll ich denn jetzt? Also soll ich dir jetzt eine ernsthafte Frage stellen? Oder bin ich jetzt quasi hier Teil der Wrestling-Storyline?
Ja.
Dann gibt es aber auch, ich sag mal, gerade die bisschen seriöseren Journalisten von den einschlägigen News-Magazinen, die halt sagen, die geht ja dann auch nach 3 Fragen wieder, weil der stellt dann auch keine Frage, weil dann kriegst du vielleicht eine Frage, die verschwendest du dann an irgendein Kayfabe-Intermezzel und dann kannst du irgendwie Tony Khan keine vernünftige Frage mehr hinten nachstellen. Das heißt, bei mir ist es mittlerweile auch so, dass ich mir gut überlege, dass ich sage, ich kriege wahrscheinlich nur eine Frage, die muss quasi sitzen, wem will ich die stellen und was will ich eigentlich wissen. Dann musst du auch mal drangenommen werden zum richtigen Zeitpunkt, das ist mal das Nächste. Also nicht so, dass du vorher irgendwie alle Fragen einreichst und die suchen die Besten aus. Ja, und dann hast du immer noch ein bisschen dieses, wenn ich jetzt hier eine zu blöde oder zu kritische Frage stelle, werde ich dann beim nächsten Mal noch eingeladen und bekomme ich dann noch mein Presseticket.
Ja, und es ist immer das Problem, und da beziehe ich jetzt Wrestling auch mit ein, es ist sowas wie ein Produktjournalismus, ne? Im Endeffekt. Du beschreibst ein Produkt, was dir serviert wird, und bist in einer gewissen Art und Weise dann eben auch von demjenigen, der das Produkt erstellt, abhängig, dass du deine Arbeit machen kannst. Weil ansonsten kannst du es zwar immer noch machen, aber nicht mehr in der Tiefe, nicht mehr in den Möglichkeiten. Sollte man kritische Fragen stellen? Ja, absolut. Und trotzdem muss man die dann immer ein bisschen anders verpacken und aufbereiten, damit sie halt eben trotzdem noch professionell wirken. Und du musst auch wissen, ob du das da machen kannst. Das ist wirklich auch eine ganz persönliche, eine schwierige Kiste, weil du auch ganz schnell auf Blacklist landen kannst. Kann ich aus eigener persönlicher Erfahrung in einem anderen Bereich sagen, wo ich kritische Fragen gestellt habe und nachgefragt habe. Da war am Ende jemand sehr wütend, ich war es nicht. Aber dann wurde ich auch nicht mehr, da war ich auch auf einmal auf der Blacklist, habe ich dann rausgefunden. Ne?
Ja. Wobei bei AEW, muss ich sagen, habe ich es noch nicht gehört, dass jemand auf einer Blacklist gelandet
aber wäre. Aber sowas gibt's. Es gibt auch generell Listen, wo du, in welcher Priorisierung du quasi stehst.
Ja, natürlich.
Ne? Und solche Geschichten.
Oder ich kann mich ja erinnern, was war das? Das war dieser französische Journalist, der da vor 1-2 Jahren, als hier Drew Gulak sozusagen, also da wurde der Vertrag nicht verlängert und da gab es ja vorher von Ronda Rousey dort diese Anschuldigung, der hat sich da mal irgendwie backstage komisch verhalten. Und da hat dann jemand, also normaler akkreditierter Journalist von irgendeinem französischen Medium, glaube ich, hat halt nachgefragt, einfach bei Triple H oder bei Paul Levesque, so ja, und auch nicht mal ungut, so, ja, also wie ist das jetzt hier mit Drew Gulak? Wurde der sozusagen gekündigt oder steht das halt damit in Zusammenhang, was man da gehört hat, dass der Vertrag nicht verlängert wurde? Also in jedem anderen Sport eine völlig legitime Frage. Dann gab es erstens mal von Paul Levesque so eine halblustige, haha, ich bin sowieso schlauer als ihr alle Antwort. Und dann hat er wirklich irgendein PR-Mensch von der WWE zu dem Typen noch während der Pressekonferenz quasi gesagt, so, ja, das war eine wirklich dumme Frage. Warum stellt man denn so eine dumme Frage auch? Also du wirst dir teilweise auch gleich ein bisschen, also habe ich selber so noch nicht erlebt, muss ich sagen.
Ich auch nicht.
Es war immer sehr professionell und sehr, sehr nett, auch mit den Medienleuten von sowohl WWE als auch AEW. Also persönlich kann ich da nichts berichten. Aber, also ich bin zum Beispiel ja auch in Berlin neben dem Kollegen gestanden, der ist quasi ja, das war so ein Politik-YouTuber, der mit Wrestling eigentlich gar nicht wirklich was am Hut hatte, der es darauf angelegt hatte, ja genau, habe mich mit dem noch ein bisschen unterhalten nachher, der da eine explizite Janet Grant-Frage stellen wollte, eigentlich an Paul Levesque, der war halt dann nicht da, dann hat er sie an Cody Rhodes gestellt, der hat sie eh halbwegs professionell beantwortet, aber ich meine, ich schätze mal, den Kollegen werden sie bei der WWE ja auch nicht mehr zu einer, abgesehen davon, dass es sie nicht mehr gibt, aber den werden sie wahrscheinlich eher nicht mehr mit Presseticket ja, zu einer Show holen.
Ja, und auch der, wenn man sich die Kommentare angeschaut hat, der hat da auch ordentlich einen von den Fans drüber bekommen. Das darfst du auch nicht vergessen.
Das sind halt wirklich dann so ein bisschen die gehirngewaschenen Fans, die ja quasi auch sagen so, und ganz ehrlich, Wrestling-Journalismus ist weder unglaublich hoch angesehen, noch haben wahrscheinlich viele Wrestling-Fans eine ganz hohe Medienaffinität, was Qualitätsjournalismus angeht. Das heißt, da sind ja wirklich viele, auch gerade in den USA, der Meinung, ja, was erdreistet sich denn dieser dumme Journalist oder Schreiberling, der jetzt überhaupt eine Frage zu stellen? Der ist doch, das ist doch Unterhaltung, das ist doch Teil vom Produkt und ich will doch meine lustigen Fluff-Fragen hier haben. Ich gucke mir das doch nicht an, weil ich will, dass irgendjemand kritische Fragen stellt. Wie kommen die denn dazu?
Ja, so ist es. Wir nähern uns langsam dem Ende des Podcasts aus Zeitgründen, weil ich gleich noch was zu tun habe. Wir machen noch ein, zwei ganz kurze Dinger hier, Markus, und auch die ganz kurz beantworten. Der Laszlos hat per Discord gefragt, wer nimmt dem Hangman den Titel ab?
Wahrscheinlich nicht Samoa Joe. Ich habe nur ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht ein Kyle Fletcher mal tatsächlich werden könnte. So ein bisschen Dark Horse-Kandidat. Vielleicht
was Kenny mit MJF? Omega,
wenn man das nochmal erzählen will. Ja, MJF wird auch irgendwann mal wieder auftauchen. Und der hat ja auch schon angekündigt, also so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Es muss sich was ändern.
Ja, also für mich ist es MJF, ist gerade der ganz, ganz heiße Kandidat, was das angeht. Dann haben wir noch so ein paar persönliche Fragen bekommen. Habt ihr Herzenswrestler, Markus, also Wrestler, Wrestlerinnen, die ihr immer ein bisschen durch die Fanbrille anschaut und die einfach keine schlechten Matches haben können und die immer einen Platz in eurem Herzen haben?
Ja, das sind bei mir vor allem die tatsächlich keine schlechten Matches haben können. Das ist zum Beispiel so irgendwie wie ein Ilya Dragunov, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er wieder da ist. Das ist bei mir ein Gunther natürlich, weil das ein Landsmann von mir ist, den ich mag, genauso wie Tekla auf der anderen Seite. Das sind aber auch so Leute, die mir halt sehr sympathisch sind, wie vielleicht ein Orange Cassidy oder ein Will Ospreay. Also das sind so die kriegen natürlich einen gewissen Vertrauensvorschuss, aber den haben die bisher halt auch noch nicht wirklich irgendwie verspielt.
Ja, nein, bei mir sind so Leute wie einen Sami Zayn zum Beispiel, Bryan Danielson ist da auf jeden Fall mit dabei, Gunther ist da mit dabei, Ilya ist da mit dabei, ganz klar, also da sind wir auch, da ist man auch nicht vorgefeilt und es wäre auch ganz traurig eigentlich, wenn wir die nicht hätten. Und das fand ich hier ein bisschen witzig vom Ultimate Warrior. Welche Eigenschaft, als letzte Frage, eines Wrestlers hättet ihr gerne? Also Mike Skills, Körperbau, Kraft. Also ich habe ja manchmal, ich hätte gerne die langen Arme von Giant Gonzalez, damit ich endlich mal oben ans Regal komme, weißt du?
Ja, ich hätte gern die Kraft von Mark Henry, wenn ich mal irgendwelche schweren Gegenstände von A nach B, wenn meine Frau sagt, jetzt trag mal hier endlich die verbliebenen Pflastersteine runter in den Garten oder so. Ich hätte wahrscheinlich gern generell, das muss gar nicht ein bestimmter Wrestler sein, ich hätte gern so diese generelle Grundfittigkeit und den Grundkörperbau von den meisten Wrestlern, die gut in Shape sind. Mike Skills, ich weiß nicht, ich mag aktuell die Promos von Hangman Page ganz gerne. Also ich würde vielleicht im ein oder anderen geschäftlichen Gespräch würde ich denen gern mal so eine. Ich habe schon mal die alte Hangman Page, die Heel Hangman Page Musik habe ich schon mal in eine Firmenpräsentation mit eingebaut. Vielleicht kann ich irgendwann mal noch eine passende Promo anbringen.
Oh, ich weiß nicht. Ich finde das immer so schwierig zu übertragen. So was bringt einem denn solche Sachen? Also an Fittigkeit, Fitness, da ist man ja selber für verantwortlich. Da muss man sich nur ein bisschen mehr bewegen. Das fehlt mir zwar auch, aber es wäre natürlich schön, wenn man so ein bisschen die Agilität hätte oder so. Was ich tatsächlich immer bewundernswert finde, ist, wenn Leute wirklich sehr gelenkig sind und irgendwelche akrobatischen, koordinativen Sachen einfach hinbekommen, die ich aber nie in meinem Leben hinbekommen hätte. Also fit war ich mal, aber ich war halt koordinativ immer kacke. Also, wenn ich mir da teilweise anschaue, was ein Ricochet springt oder ein Will Ospreay oder wie auch immer, das wäre schon was ich wahrscheinlich von Kindestagen hätte auf dem Trampolin üben müssen oder irgendwie beim Turnen üben müssen, damit ich da sowas bekomme. Also tatsächlich sowas, Mike-Skills, ja, kann ich mal sagen. Reichen unsere Mike-Skills nicht für AEW aus?
Ja, weiß nicht. Also die Catch-Wrestling-Fähigkeiten von Zack Sabre Jr. und Bryan Danielson hätte ich vielleicht noch manchmal gerne.
Was willst du denn machen? Willst du die Frau an der Kasse, wenn die dich unfreundlich behandelt, dann niederwresteln oder was?
Ja, zum Beispiel. Okay. Nein, und was mir tatsächlich gefällt und was wahrscheinlich im Alltag, im Nicht-Wrestling-Alltag das meiste bringt, ist wahrscheinlich wie immer, das ist halt so Intelligenz und Wortgewandtheit, wie von einem, also ich mag Bryan Danielson im Kommentar gerade sehr gerne, ich mag Excalibur sehr gerne, Nigel McGuinness, also ich glaube, es ist grundsätzlich nicht falsch, wenn man sich irgendwie gewandt ausdrücken kann und Dinge für andere gut erklären kann. Ich glaube, das Kann ich auch so ganz gut, aber da schaue ich mir ganz gern noch das ein oder andere ab, wenn sich's mal ergibt.
Ja. Markus, wir haben jetzt noch so viele Fragen übrig. Sollen wir vielleicht für die nächsten 2 Wochen nochmal einen Fragen-Podcast machen?
Ja, ich bin verfügbar. Da würden wir wahrscheinlich einen Slot finden.
Ja, dann lass das nämlich so machen, weil es sprengt jetzt gerade ein bisschen mein Zeitbudget heute ganz im Speziellen. Wir haben ja ein bisschen Trubel in der Familie, deswegen heute nicht ganz so viel Zeit, um einen 1,5-2-Stunden-Podcast aufzunehmen. Wir behalten die alle da. Wir haben abgemarkert, welche wir jetzt beantwortet haben und wie wir sagen, wir machen einfach in den nächsten 2 Wochen, machen wir einfach noch einen Fragen-Podcast. Die werden immer gern gehört, gern da auch noch vielleicht die ein oder andere Frage noch einschicken, aber das können wir dann gerne so machen. Vielleicht schon nächste Woche, wir sprechen das mal spontan durch. Markus, hast du noch letzte Worte hier für die Episode?
Nein, eigentlich nicht. Also es hat wieder viel Spaß gemacht. Fragen waren sehr spannend. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Aber nein, Fragen-Podcasts sind immer eine schöne Sache.
Niemals, genau. Nein, und damit würde ich sagen, sind wir dann hier an der Stelle durch. Wochenend-Podcast nächste Woche Sonntag geht natürlich dann hier weiter. Ihr bekommt die Review zu Saturday Night's Main Event und natürlich auch das Magazin in der kommenden Woche. Und damit sind wir dann an der Stelle durch und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.